Zweiter Akt, erste bis sechste Szene. Scheitern der Audienz beim König und die Feindschaft Albas.
Der zweite Akt spielt im königlichen Palast in Madrid. Er entwickelt die beschriebenen Konflikte der Dramenhandlung weiter und spitzt sie zu. Schiller zeigt insbesondere, wie sich die Gegner von Carlos und Posa formieren.
Wer gehört denn zu den Feinden der beiden?
Hier ist zunächst an den Herzog von Alba zu denken. Er ist der Konkurrent von Carlos um den Oberbefehl über die Niederlande. Beide könnten unterschiedlicher nicht sein. Alba ist ein erfahrener General, der mit aller Härte gegen die Aufständischen vorgehen will.
Carlos ist dagegen der unerfahrene, aufbrausende Jüngling, dessen weicher Charakterzug nicht zu leugnen ist.
Genau. Die ersten sechs Szenen dieses Aktes zeigen, wie aus der Konkurrenz eine abgrundtiefe Feindschaft wird.
Die erste Szene ist ja ziemlich kurz. Carlos sucht seinen Vater auf, um ihn allein zu sprechen. Doch Alba ist beim König. Nur widerwillig und über den Auftritt seines Sohnes verärgert, schickt Philipp den Minister weg.
Die zweite Szene, die eigentliche Audienz, ist in der Tat wichtiger. Carlos versucht zunächst, das Verhältnis von Philipp und ihm auf eine neue Basis zu stellen. Deshalb spricht er ihn konsequent mit Vater an. Dreimal bietet er die Versöhnung an.
Doch der Wunsch, zu Philipps Innerstem durchzudringen, schlägt fehl. Philipp gibt sich ganz als König.
Ja und nein. Es ist zwar richtig, dass er Carlos' Bitte, ihn nach Flandern zu schicken, ablehnt. Zu groß ist sein Misstrauen gegenüber dem Infanten, zu wichtig der Auftrag für Spanien. Aber das Herz des Königs ist dennoch von Carlos' Auftreten ergriffen.
Du meinst, als Carlos ihm sagt, dass er auf dem Thron einsam sei?
Richtig. Die Konsequenzen sieht man in der nächsten Szene. Alba wird zwar nach Flandern geschickt, aber er muss entsetzt vom König erfahren, dass Carlos in Zukunft dem Thron näher stehen wird.
Als Folge davon stellt Alba den Thronfolger in der fünften Szene zur Rede. Man kann sich leicht vorstellen, dass das Gespräch nicht gerade ein Austausch von Freundlichkeiten ist.
Kaum. Sie beleidigen sich gegenseitig. Ein Wort gibt das andere, bis sie mit gezogenen Schwertern einander gegenüberstehen.
Doch dann tritt die Königin auf. Verstört lässt Carlos die Waffe sinken, eilt auf den Herzog zu und küsst ihn. Dann wirft er sich Elisabeth zu Füßen und eilt davon.
Eine ganz entscheidende Szene.
Warum?
Das Verhalten von Carlos ist äußerst merkwürdig. Das spürt auch Alba. Er merkt, dass es zwischen Elisabeth und Carlos eine besondere Beziehung geben muss. Das ist die Grundlage für weitere Verdächtigungen und die folgenden Intrigen.
Also noch einmal zusammengefasst. Die Bitte Carlos, die Befehlsgewalt über Flandern zu bekommen, wird abgeschlagen. Aber als Folge der Audienz soll Carlos in Zukunft dem Thron näher stehen. Daraus erwächst eine tiefe Feindschaft zu Alba, denn dieser fühlt sich zurückgesetzt. Nur durch das Auftreten der Königin in der sechsten Szene kann ein Duell der beiden verhindert werden. Carlos' Verhalten bietet jedoch Anlass zu Verdächtigungen.
Zweiter Akt, siebte bis dreizehnte Szene. Das Missverständnis zwischen Carlos und Eboli. Die Gegner formieren sich.
Die Szenen 7 bis 13 zeigen, wie sich die Gegner zu einem Komplott verbünden. Eine entscheidende Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Prinzessin von Eboli. Diese liebt seit langem den Thronfolger Don Carlos.
Dann gehört die vierte Szene des zweiten Aktes auch in diesen Zusammenhang, oder?
Genau. Dort überbringt ein Page Carlos einen Brief, ohne zu verraten, von wem er ist. Der Brief lädt ihn zu einem Rendezvous in den Nebengemächern der Königin ein.
Carlos muss aufgrund des Ortes denken, dass es die Königin ist, die ihn zu einem geheimen Treffen bittet und...
Das wird ihm zum Verhängnis. In der siebten Szene wird dem Zuschauer klar, dass es sich um ein Missverständnis handelt. Hier gibt sich die Prinzessin Eboli im Gespräch mit demselben Pagen nämlich als Verfasserin des Briefes zu erkennen. In der folgenden Szene wartet sie auf den Infanten.
Kommt es Carlos nicht komisch vor, dass dort die Prinzessin und nicht Elisabeth sitzt?
Doch, aber er spielt den tugendhaften Thronfolger, der sich im Zimmer geirrt hat. Lange Zeit kann und will er die eindeutigen Annäherungsversuche und Liebesbeteuerungen der Prinzessin nicht verstehen. Ohne einen Namen zu nennen, fragt die Prinzessin Carlos, ob er denn nicht jemanden liebe.
Und sieht dabei sich als Objekt seiner Begierde.
Natürlich. Schließlich gesteht Carlos, dass er liebe. Im sicheren Glauben, selbst gemeint zu sein, neckt die Prinzessin Eboli ihr gegenüber, er habe sich doch nicht verstellen müssen. Sie meint, Carlos habe bisher nur ein Spiel mit ihr getrieben. Insbesondere den Schlüssel, den der Page ihm übergeben habe, hätte er nicht abstreiten sollen.
Nun wird Carlos das fatale Missverständnis klar.
Nicht nur ihm, auch der Eboli. Sie will ihre Briefe wiederhaben, die sie Carlos gegeben hat. Darunter befindet sich nämlich auch ein kompromittierender Brief des Königs an sie. Doch Carlos erkennt den Wert dieses Briefes und behält ihn.
Wenn der König die Absicht hat, Elisabeth mit der Prinzessin zu betrügen, dann ist es für ihn eine Rechtfertigung, dass er seine Stiefmutter lieben darf. Richtig?
Ganz genau. Im 9. Auftritt, einem Monolog der Prinzessin Eboli, erkennt sie, dass Carlos Liebesgeständnis nur Elisabeth gelten kann. Gedemütigt von der Zurückweisung und aus verletzter Eitelkeit plant sie nun furchtbare Rache. Diese kann sie zusammen mit Alba und Domingo verwirklichen.
Die beiden treffen im 10. Auftritt zusammen, um die Lage zu besprechen. Dabei gelangt der geistliche Domingo zu der Schlussfolgerung, Carlos hege den
rasenden Entwurf, Regent zu sein und unseren heiligen Glauben zu entbehren. Sein Herz entglüht für eine neue Tugend, die stolz und sicher und sich selbst genug von keinem Glauben betteln will. Er denkt, sein Kopf entbrennt von einer seltsamen Chimäre, er verehrt den Menschen. Herzog, ob er zu unserem König taugt? Er und die Königin sind eins. Schon schleicht, verborgen zwar in beider Brust, das Gift der Neuerer, doch bald genug gewinnt es Raum, wird es den Thron ergreifen.
Alba und Domingo sind sich einig, dass von Elisabeth und Carlos Gefahr drohe. Doch es sind nicht nur deren Ansichten, die ihnen Angst machen. Besonders die Ungeheuerlichkeit, dass Carlos selber denke, fürchten sie.
Also schmieden sie ein Komplott, um ihre eigene Macht nicht zu verlieren.
Sie wollen Carlos und seine Mutter in eine Falle tappen lassen. Domingo weiß auch schon wie. Die Prinzessin von Eboli soll dem König einen Wink geben.
Warum können Alba und Domingo das nicht selbst tun?
Sie wissen, dass der König die Prinzessin liebt und ihr mehr Glauben schenken wird als ihnen. Beinahe wie bestellt erscheint diese, um ihnen ihre Entdeckungen mitzuteilen.
Nun sind sie also zu dritt.
In wechselnden Kombinationen beraten und verabreden sie in den Szenen 11 bis 13, wie sie vorgehen wollen. Die Prinzessin von Eboli soll aus der Schatulle der Königin verdächtige Andenken an Carlos, zum Beispiel Briefe, entwenden. Gleichzeitig will sie sich dem König hingeben.
Gut, halten wir fest. Aus einem Missverständnis heraus entsteht in den Szenen mit der Prinzessin Eboli der Verdacht einer unerlaubten Beziehung zwischen Carlos und seiner Stiefmutter Elisabeth. Eboli, die Carlos selbst liebt und deswegen seine Zurückweisung nicht ertragen kann, schließt sich aus Rache einem Komplott von Alba und Domingo an.
Zweiter Akt, 14. und 15. Szene. Posa reißt Carlos aus seiner egozentrischen Liebe zu Elisabeth heraus.
Die letzten Szenen des Aktes gehören wiederum Carlos und Posa. Sie treffen sich in einem Kartäuserkloster. Der 14. Auftritt zeigt lediglich, wie wichtig es ist, dass ihr Zusammentreffen geheim bleibt.
Und die letzte Szene?
Sie ist von entscheidender Bedeutung für Carlos' Entwicklung. Posa erfährt zunächst von der gescheiterten Audienz beim König und dem Missverständnis zwischen Carlos und Eboli. Der Thronfolger misst dem keine weitere Bedeutung bei.
Aber Posa schätzt die Lage richtig ein. Er kann sich ausrechnen, dass die Prinzessin Carlos' Geheimnis durchschaut hat. Er weiß, wie verletzt sie ist und dass sie sich rächen wird.
Carlos will den Brief des Königs an die Prinzessin von Eboli seiner Mutter übergeben. Er hofft offenbar immer noch, sie als Braut für sich zu gewinnen. Doch der Marquis zerreißt den Brief. Er macht ihm schwere Vorwürfe.
Ein ganzer Weltkreis hatte in deinem weiten Busen Raum. Das alles ist nun dahin, von einer Leidenschaft, von einem kleinen Eigennutz verschlungen. Dein Herz ist ausgestorben. Keine Träne dem ungeheuren Schicksal der Provinzen, nicht einmal eine Träne. O Karl, wie arm bist du, wie bettelarm geworden, seitdem du niemand liebst als dich.
Er hat natürlich recht. Man glaubte am Ende des ersten Aktes, dass Carlos seine Liebe einem höheren Ziel unterordnen würde. Vom politischen Freiheitskampf der Niederlande ist nichts mehr übrig geblieben. Es scheint beinahe so, als ob er hinter das Ausgangsstadium zurückgefallen ist. Jetzt scheint ihm jedes Mittel recht, um seine egozentrischen Bedürfnisse zu befriedigen. Denke nur an den Brief des Königs.
Absolut richtig. Doch Posas Vorhaltungen zeigen offenbar Wirkung. Der Marquis führt Carlos wieder zum politischen Idealismus, weg von seinen persönlichen Leidenschaften.
Am Ende gibt Carlos übrigens noch einen Hinweis, der später sehr wichtig werden wird. Er warnt Posa, dass alle Briefe in die aufständischen Gebiete aufgebrochen und dem König vorgelegt werden.
Gut, dass du mich daran erinnerst.